Dann wurde Hiskia todkrank. Vielleicht habt ihr diesen Satz noch im Ohr und klingt noch nach. Vielleicht können ihn auch viele, und ich weiß, dass viele ihn nachvollziehen können, weil sie selbst Krankheitszeiten durchlebt haben, wo alles auf der Kippe stand. Wo es wirklich die Frage war, überlebe ich das? Komme ich hier raus? Schenkt Gott mir noch mal einige Jahre? Und manche haben genau das erlebt, dass sie jetzt hier sitzen und Gott ihnen noch etliche Jahre Leben geschenkt hat. In so einer Situation, wenn so die Krankheit zupackt, die Diagnose kommt, ist das Leidvollste, was man erleben kann, durch Zeiten gehen zu müssen, in denen Gott schweigt. Dass man am Boden ist, nicht weiß, wie es weitergehen soll und sich an Gott wendet und man den Eindruck hat, es passiert nichts. Ruhe. Und die Frage tatsächlich, hat Gott sich irgendwie abgewendet? Warum sagt er nichts? Warum ist Funkstille? Warum bleiben so viele Fragen unbeantwortet? In der Begebenheit, die wir gerade gehört haben, schweigt Gott nicht. Und ich glaube, in dem ersten Moment hätte Hiskia sich gewünscht, dass Gott doch geschweigt hätte oder geschwiegen hätte. Also Gott kommt zu Hiskia im Auftrag des, in Person des Propheten Jesaja und redet mit ihm. Bring deine Sachen, deine Angelegenheiten in Ordnung, ordne deine Dinge, du wirst sterben und wirst nicht mehr genesen. Also dann doch lieber schweigen, oder? Damit beginnt alles. Aber Hiskia hört sich das an, bleibt ihm ja auch gar nichts anderes übrig. Und bemerkenswert ist, was er dann sagt. Er sagt, nicht des Herrn Wille ist des Herrn Wille. Da kann man sich nichts machen. Was der Herr einmal beschlossen hat, steht felsenfest. Da muss man sich fügen. Hätte ja auch sein können, dass er genau so betet. Aber er betet nicht so. Gott kommt zu Hiskia und kündigt seinen Plan an. Und das klingt alles ziemlich fest. Angelegenheiten ordnen, du wirst sterben, du wirst nicht mehr genesen. Also, wenn Gott so redet, wer wagt denn da noch zu widersprechen? Offensichtlich Hiskia. Hiskia betet. Augenblicklich wendet er sich an Gott, wie Gott sich vorher an ihn gewandt hat. Gott ist ja den ersten Schritt auf ihn zugegangen. Gott hat sich an ihn gewandt. Gott ist auf Hiskia zugegangen. Noch bevor Hiskia beten kann, hat Gott schon angefangen, mit ihm zu reden. Und dann macht Hiskia etwas Seltsames. Er wendet sein Gesicht zur Wand. Klingt vielleicht ein bisschen wie so ein trotziges Kind. Jetzt bin ich sauer und jetzt will ich von niemandem mehr was wissen, ist es aber nicht. Man kann es ja auch so sehen. Hiskia nimmt alles aus dem Blick, was ihn davon ablenkt, sich an Gott zu wenden und mit Gott ins Gespräch zu kommen. Jetzt ist alles andere für ihn nicht mehr wichtig. Jetzt geht es darum, alle Ablenkungen beiseite zu lassen. Voll sich auf das Gespräch mit Gott zu konzentrieren. Und in diesem Gespräch gibt er sich nicht damit zufrieden, dass alles so kommen muss, wie es geplant war. Er fleht um sein Leben. Er versucht wirklich alles. Er zählt seine Verdienste auf. Gott, sieh doch, was ich alles gemacht habe für dich. Sieh doch mal mein Leben an. Ich habe doch wirklich das ganze Dilemma, was die Könige vorher angerichtet haben mit ihrem Ungehorsam, wieder hingebogen. Ich habe dein Volk doch wieder auf den Weg zu dir gebracht. Das kannst du doch nicht alles so vergessen. Steh doch, wie ich mich für deine Sache eingesetzt habe. Und das hat er tatsächlich in sehr bemerkenswerter Weise. Wenn man die Kapitel vorher liest, wird man das erkennen, wie Hiskia wirklich das Herz des Volkes wieder zu Gott gewandt hat. Er betont seine Treue und er weint und weint, weil er nicht sterben will. Ist doch verständlich, oder? Dass wir kämpfen und sagen, wir wollen noch nicht sterben. In der Mitte des Lebens, sagt er später, bin ich meiner Tage beraubt. Gott schneidet mein Leben ab, bevor es überhaupt angefangen hat. Im Alter von 39 Jahren soll sein Leben beendet sein? Damit will er sich nicht abfinden. Ich glaube, dass es genau das ist, was Gott möchte. Es beginnt doch damit, dass Gott sich auf den Weg macht. Bevor wir Gott suchen, sucht Gott uns schon, ist schon lange bei uns angekommen. Gott sucht den Kontakt, die Kommunikation, das Gespräch. Und deshalb macht er dich mitten rein in das Leid von Hiskia, dass Hiskia dem Tod in die Augen schaut. Und was für Hiskia gilt, gilt für uns heute genauso, für dich, für mich. Gott sucht den Kontakt, vielleicht gerade, wenn es dir schlecht geht. Wenn du gerade nicht mehr weißt, wie alles weitergehen soll. Oder wie es auch gesundheitlich weitergehen soll. Egal, wie es ist, Gott ist da und manchmal provoziert er das Gespräch mit uns. Er möchte, dass wir ihn suchen, so wie er uns gesucht hat. Und mit dem, was uns bewegt, mit ihm ins Gespräch kommen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten zu reagieren, auch für uns. Uns wegzudrehen, um uns den Dingen zuzuwenden, die uns so in Beschlag nehmen, die unsere Aufmerksamkeit fordern. Die vielen Dinge des Alltags, die alle erledigt werden müssen, die gemacht werden müssen, die eine Menge Ablenkung bringen, uns ihnen zuzuwenden. Uns wegzudrehen von Gott und uns diesen Dingen zuzuwenden. Oder uns im richtigen Moment wegzudrehen von allen Ablenkungen, die uns die Aufmerksamkeit Gottes und die Aufmerksamkeit zu Gott hin wegnehmen wollen. Uns abzuwenden von den Ablenkungen und unsere Aufmerksamkeit Gott zu schenken, der uns schon seine volle Aufmerksamkeit schenkt. Und das war gar nicht so einfach, weil ja so viele Dinge da sind, so viele wichtige und unwichtige, so viele angenehme und unangenehme Dinge, die aber alle sehr laut nach unserer Aufmerksamkeit schreien. Und Gott macht sich auf den Weg zu dir und bittet um deine Aufmerksamkeit. Und du hast die Möglichkeit, dich hinzuwenden zu Gott. Hiskia macht das. Er wendet seine Aufmerksamkeit weg von allen anderen Dingen, sogar weg von Jesaja, weg von dem, was ihn ablenken will, hin zu Gott. Und was da passiert, sehen wir nach dem folgenden Lied. Ein Lied von Paul Gerhardt, der in tiefsten Leitsituationen genau das getan hat. Das getan hat, was er uns mitzuteilen hat.
Befiehl du deine Wege und was dein Herz erquält, der allertreuesten lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht. Dein Werk kann niemand hindern, dein Arbeit darf nicht ruhen, wenn du was deinen Kindern ersprießlich ist, willst du.
Und es passiert das, was vielleicht für den einen oder anderen von uns, für uns alle irritierend ist. Gott ändert seine Pläne. Was Gott vorher angekündigt hat, so wird es geschehen. Und ein typischer Spruch, so spricht der Herr, und das steht eigentlich für Unveränderlichkeit, wird plötzlich geändert. Auf das flehende Gebet von Hiskia hin. Wer hätte das gedacht? Es ist anscheinend doch nicht alles so vorherbestimmt. Alles unabänderlich von Gott in Stein gemeißelt. Wir sind nicht von Gott auf die Schiene gesetzt, dass uns jetzt nur noch übrig bliebe, uns der einmal gelegten Spur der unabänderlichen Pläne Gottes willenlos uns zu ergeben. Es scheint so zu sein, dass Gott nicht einfach mit Hiskia was macht, sondern dass er in Beziehung treten will, dass er seine Pläne mitteilt und möchte, dass Hiskia darauf reagiert, möchte, dass Hiskia sagt, was das mit ihm macht. Hätte Gott ja gar nicht machen müssen. Dann wäre der Wille Gottes, was er angekündigt hat, einfach so geschehen. Und in der Bibel wären einige Seiten früher die Worte aufgetaucht: Als Hiskia starb, wurde sein Sohn Manasse König. Oder wie es in alten Übersetzungen heißt, und er legte sich zu seinen Vätern. Das heißt nichts anderes, als er starb und wurde dorthin gelegt, wo seine Väter und ganzen Vorfahren auch schon lagen. Und keiner hätte sich dabei was gedacht. So war es, Gott kündigt Hiskia was an und dann passiert's. Weil immer das passiert, was Gott will. Die weitere Folge der Ereignisse zeigt eins überdeutlich: Gott macht eben nicht einfach sein Ding, sondern sucht Hiskia auf, teilt sich mit, wünscht sich zu hören, was Hiskia bewegt, was ihm auf dem Herzen liegt, was er von den Plänen Gottes hält. Und dann ändert er aus Liebe zu Hiskia und auf seine Intervention hin seine Pläne. Ist das nicht atemberaubend, dass Gott so mit uns Menschen umgeht? Mit Hiskia, mit dir und mir? Dass das Gespräch mit Gott nicht irgendwie halt etwas ist, wo wir uns vielleicht mal das Herz ausschütten können, aber sonst passiert ja eh nichts, sondern dass Gott mit sich reden lässt. Und dass Gott sich anflehen lässt und sich bitten lässt. Und dass Gott handelt auf dieses Gebet hin. Das Gebet nicht was ist, was wir uns auch sparen können, weil ja sowieso alles passiert, was Gott will, sondern dass wir mit Gott im Gespräch sind. Dass Gott sich mitteilt, weil das zu einer Beziehung elementar dazugehört. dass man sich mitteilt. Dass Beten auch nicht nur heißt, wir reden und reden und reden und wenn wir fertig damit reden, ist Amen. Sondern dass Gott mit uns redet, dass das genauso Gebet ist. Und das Hinhören mindestens genauso Gebet ist wie das Reden. Manchmal sogar mehr Hinhören dran ist als Reden. Hiskia blieb nichts anderes übrig, als hinzuhören und dann hat er geredet, aus ganzem Herzen. Er hat um sein Leben geredet mit Gott und gesagt, was er sich wünscht und dass er nicht sterben will. Und dann handelt Gott. Offensichtlich will Gott mit Hiskia, will Gott mit dir zusammen dein Leben gestalten. Natürlich will er, dass wir nach seinem Willen fragen. Natürlich will er, dass wir uns an dem orientieren, was er sich vorstellt. Aber können wir uns das vorstellen, dass Gott das genauso macht, dass er uns zuhört und wissen möchte, was wir uns vorstellen? Und dass er immer wieder auch darauf eingeht, dass er uns nicht das alles gibt, was wir uns immer wünschen, weil das nicht gut für uns wäre, aber dass er darauf eingeht und seine Pläne ändert für uns, wenn wir ihn bitten, hin und wieder, immer wieder. Ist das für dich vorstellbar, dass Gott nach deinem Willen fragt? Im Neuen Testament bei Jesus sehen wir das recht häufig. Da kommen Leute zu Jesus und was fragt Jesus? Was möchtest du, dass ich dir tue? Fragt Gott so, was möchtest du, dass ich dir tue? Manche haben es vielleicht Älteren noch früher gehört, der Wille muss gebrochen werden. Ich habe das selbst nicht gehört, aber ich weiß, dass von einigen, die haben gesagt, bei den Kindern, die muss man erziehen, der Wille muss gebrochen werden. Und dann hat man mit ganz vielen zerbrochenen Menschen zu tun, die gar nicht wissen, was sie wollen und ob sie überhaupt was wollen dürfen. Gott fragt nach Hiskias Willen, fragt nach deinem Willen und das ist keine rhetorische Frage, das ist keine Fangfrage. Wir feiern gleich im Abendmahl, dass Gott sich aufmacht, uns aufsucht von sich aus, ohne dass jemand ihn danach gefragt hätte, runterkommt und Beziehung mit uns sucht, uns Auge in Auge begegnet. Dass er in Beziehung mit uns tritt, in Beziehung lebt und möchte, dass wir genau das auch wollen. Die Bibel benutzt sehr oft die Formulierung, sein Angesicht suchen, Gottes Angesicht suchen. Und in einem ganz bekannten Segensgebet, oft am Ende des Gottesdienstes heißt es, wende uns dein Angesicht zu und schenke uns Frieden und Gnade. Es geht darum, dass wir Gottes Angesicht suchen. Gott möchte das, dass er uns schon lange zugewandt hat. Es geht um Begegnung, um Gottes Begegnung. Und das Abendmahl macht das spürbar, fühlbar, erfahrbar, dass Jesus dir zugewandt ist. Er reicht es uns. In Jesus schauen wir in das Angesicht Gottes. In Jesus reden wir Auge in Auge mit Gott persönlich. Gott kommt nicht als Arbeitgeber, um unsere gemeindlichen Auftragsbücher zu füllen. Er kommt auch nicht als Oberbefehlshaber, um uns Befehle zu erteilen, die wir zu seiner Zufriedenheit auszuführen haben und um seinen göttlichen Ansprüchen zu genügen. Gott kommt, weil er sich für dich interessiert und dich will, mit dir leben will und will, dass du mit ihm lebst und in seine Pläne eingefügt wirst und mit ihm redest über die Pläne, die er hat und über deine Pläne und dann gemeinsam vorwärts zu gehen. Er interessiert sich für deine Fragen, deine Irritationen, deine Zweifel, deine Sehnsüchte. Dabei geht es bei allem, wenn wir unsere Wünsche sagen, nicht darum, dass wir Gott manipulieren wollen, irgendwie die richtige Formel finden oder den richtigen Zugangscode, bei dem Gott dann gar nicht mehr anders könnte, als das zu tun, was wir wollen. Das entspricht ja auch überhaupt nicht einer gelebten Beziehung. Beten ist ein dynamischer Prozess, wie es alle Gespräche sind. Beten bewegt uns, wenn wir mit Gott reden und Gott hören, dann bewegt das uns. Und hier wird deutlich, und das ist durch das ganze Neue Testament auch zu sehen, Beten bewegt Gott. Wenn Menschen mit Jesus reden, bewegt das Jesus und er handelt daraufhin. Und was dann folgt, ist nicht weniger sensationell. Hiskia erlebt Gottes liebevolle, rettende Hilfe. Du wirst nicht sterben. 15 Jahre darfst du noch leben. Du wirst nicht sterben. 15 Jahre darfst du noch leben. Ich will dich retten. Ich will dich beschützen. Und es geht darüber hinaus. Dann sagt Gott sogar, und die ganze Stadt werde ich vor der Gewalt des Assyrerkönigs bewahren. 15 Jahre dürfte Hiskia noch leben. Über 100 Jahre hat Gott seine Hand vor diesen massiven Versuchen der Assyrerkönige bewahrt, diese Stadt Jerusalem einzunehmen. Und dann kommt einer der schönsten Sätze in diesem ganzen Text. Einer der schönsten Sätze, nicht nur für Hiskia, einer der Sätze, die gleich im Abendmahl auch eine Rolle spielen werden. Da heißt es, siehe, mein Leid hat sich in vollkommenes Glück verwandelt. Aus Liebe hat es dir gefallen, mein Leben vor dem Abgrund zu bewahren, denn du hast meine Sünde hinter deinen Rücken geworfen. Da steht tatsächlich vollkommenes Glück. Da steht eigentlich dieser Begriff Shalom, wo wir immer sagen, das ist Frieden. Aber das ist viel mehr als Frieden. Hier geht es um umfassendes Heil. Ja, hier geht es tatsächlich um vollkommenes Glück. Es geht tatsächlich um vollkommenes Glück. Was passiert, wenn Menschen Gott begegnen? Was passiert, wenn Menschen Jesus begegnen? Wenn Jesus rettend eingreift, wir erleben Gottes einzigartiges Heil, seinen Frieden. Und es ist Gottes Absicht, dass wir vollkommenes Glück erleben. Nein, damit ist nicht gemeint, dass alle Schwierigkeiten und alle Probleme verschwinden und wir 14-tägig einen Sechser im Lotto haben. Vielleicht ist das unsere Vorstellung vom Glück viel Geld, viel Reichtum, wenig Probleme. Gottes Vorstellung von Glück ist das nicht unbedingt. Hans-Joachim Eckstein hat das auf eine sehr treffende Weise formuliert. Das größte Glück besteht wohl darin, in Jesus Christus etwas zu finden, was einem noch wichtiger wird als das eigene Glück. Das größte Glück besteht wohl darin, in Jesus Christus etwas zu finden, was einem noch wichtiger wird als das eigene Glück. Plötzlich konzentriert sich alles auf den Friedensbringer, auf den, der Heil bringt, auf den, der sich mir zuwendet, sein Angesicht, mich anschaut, mir in die Augen schaut und fragt, was bewegt dich? Ich will es wissen. Was wünschst du dir? Sag es mir. Das gehört doch zu einem Gespräch. Lass uns doch darüber reden. Ich will zuhören. Und ich freue mich, wenn du mir zuhörst. Und dann zu erleben, dass im Miteinander und im Leben, in dieser Beziehung, in der immer tiefer werdenden Beziehung mit Jesus, tatsächlich das vollkommene Glück liegt, was kein Geld und kein Wohlstand und keine Gesundheit und nichts bringen kann. Das ist etwas, glaube ich, was nicht zu beschreiben ist, was ich nicht erklären kann, was man nur erleben kann. Dieses vollkommene Glück zu erleben. Wir feiern das, dass Gott eingegriffen hat, gleich im Abendmahl, und dass er rettet und Heil schenkt und Heil macht, Frieden ermöglicht, was die Grundlage jedes Friedens auch zwischen Menschen ist. Und warum macht er das? Warum? Zurück zu Hiskias Gebet nochmal ganz kurz. Was sagt Hiskia? Er zählt in seinem Gebet so allerlei auf, was er für Gott getan hat. Denk doch daran, was ich alles geleistet habe. Sind das nicht genug Gründe, mich zu retten, mich vom Tod zu bewahren? Ich hätte es mir doch verdient. Und als Gott eingegriffen hat, da sagt er nicht mal, ja, Gott hat meine Verdienste gesehen. Er sagt, seine Liebe war's. Nicht meine Leistungen, nicht meine Mitarbeit in der Gemeinde, nicht mein unermüdlicher Einsatz. Es ist alles seine Liebe, seine Gnade, sein freies, unverdientes Geschenk. Das erlebt Hiskia, als Gott eingegriffen hat. Gott wartet nicht darauf, bis wir ihn mit reichlich guten Gründen versorgen und überzeugen, dass es Sinn macht, uns zu helfen. Dass wir es doch eigentlich verdient hätten. Genauso wenig kann Gott davon abhalten, dir zu helfen, wenn dir so gar kein Grund einfällt. Wenn du sagst, ja, ich stehe hier und ich muss nur bitten. Eigentlich war es ziemlich fies, wie ich mich verhalten habe. Ich habe mich von dir abgewandt. Eigentlich spielst du in meinem Leben keine Rolle mehr, aber jetzt brauche ich deine Hilfe. Da sagt Gott nicht, ja, jetzt kommst du an. So einer bist du, habe ich mir schon fast gedacht. Jetzt kommst du angeschissen und willst Hilfe. Vorher kümmerst du dich nicht um mich und jetzt willst du Hilfe. Jetzt kannst du auch sehen, jetzt sehe, wie du selbst klarkommst. Das ist vielleicht typisch menschlich. Wenn sich einer abwendet und plötzlich was von uns will, da kriegen wir die Krise, oder? Gott kriegt nicht die Krise. Gott hilft, Gott rettet. Auch wenn uns gar kein Grund einfällt. Als Hiskia gebetet hat, informiert Gott Jesaja umgehend und schickt ihn wieder zurück. Klingt so, als hat Gott nur darauf gewartet, Hiskias Gebet zu erhören. In Vers 20 heißt es, der Herr ist gewillt, mir zu helfen. Gott will retten und helfen. Er will, dass wir seine Geschenke wollen und erbitten. Er will nicht, dass wir in falscher Demut lieber mal nichts erbitten. Wir haben ja Angst, dass wir enttäuscht werden. Dann sagen wir auch, wenn wir enttäuscht sind, sagen wir, ha, ich habe schon so oft gebeten und so oft nichts passiert. Das macht mir Mühe gerade. Und deswegen zögere ich und habe auch Angst, zu dir zu kommen, weil ich Angst habe, wieder enttäuscht zu werden. Aber das ist mein Wunsch. Ich möchte, dass du mir hilfst. Gott will retten, helfen. Er will, dass wir seine Geschenke wollen. Und ein letzter Punkt. Was macht Hiskia dann? Leben und loben. Noch etwas. Hiskia sagt, du hast meine Sünden hinter deinen Rücken geworfen. Und was ist dann, wenn die Schuld, wenn der Ballast, all diese Brocken an Dingen, die uns Mühe machen, hinter Gottes Rücken sind, dann ist die Zukunft offen, steht offen. Dann ist der Weg frei. Was Hiskia erlebt, ist durch Jesus für jeden möglich. Da steht nichts mehr Trennendes zwischen dir und Gott. Gott wirft die Sünde hinter seinen Rücken, sieht dich, wie du sein sollst, obwohl du noch gar nicht so bist. Manchem fällt so viel Negatives an sich selbst auf, so viel Versagen und Fehler und längst vergebene Sünde kommt als Scham wieder hervor. Gott wirft das alles hinter unseren Rücken. Und wenn er was wegwirft, haben wir es nicht wieder hervorzuholen. Nicht bei uns selbst und schon gar nicht bei anderen. Und das zeigt auch das Abendmahl. Menschen, die in den Bund Gottes eingegangen sind, leben als Beschenkte, als Menschen, denen vergeben ist, denen die Sünde über Gott über seinen Rücken geworfen hat. Und hinter dem Rücken liegen die vergebenen Sünden und sind schon längst verrottet. Deswegen schauen wir nicht hinter den Rücken anderer Christen und reden auch nicht hinter dem Rücken über sie. Da ist der Ort, wo wir nicht hinzuschauen haben. Wir haben nicht umsonst hinten keine Augen, weil wir nach vorne leben sollen. Wo Gott Schuld vergibt und unsere Vergangenheit bereinigt, da können wir nach vorne leben, frei, angenommen, geliebt, vergeben, gerettet. Der Herr ist gewillt, mir zu helfen. Darum werden wir, solange ich lebe, meine Saiteninstrumente im Hause des Herrn spielen. Gottes wunderbare Rettung, Vergebung, sein Heil, sein Frieden löst in Hiskia grenzenloses Lob aus. Ich wünsche uns, dass das Abendmahl grenzenloses Lob auslöst bei uns. Amen.